Der erste Teil vorüber ist, und wir haben ja gesehen in den letzten Bibelstunden, dass in der Offenbarung es nicht so, wie man in erster Linie immer glaubt, nur um die Zukunft geht, letztendlich um, sagen wir mal, das nähere Geschehen der Endzeit, sondern dass die Bibel in der Einleitung ja ganz klar sagt, dass es letztendlich darum geht, ums Wort Gottes, ums Zeugnis Jesu und nur als drittes, um das, was der Johannes sah, um diese Visionen des Endes. Dass hier in erster Linie um die Person Jesu selber geht, um sein Zeugnis, um sein Wort. Und wir haben auch gesehen, wie Gott hier letztendlich auch die Gläubiger vorbereiten will, dass sie als König und Priester durchs Blut Jesu so herrschen können in der Endzeit, dass sie durchkommen. Das heißt, das Buch ist in erster Linie geschrieben von Gott her, um die Gläubigen zuzurüsten, dass sie durch die Endzeit durchgehen und das Ziel erreichen. Und das ist auch hier, wenn man die ganze Einleitung sieht, das ist das große Anliegen der Offenbarung. Wir sind eigentlich, wenn man es jetzt genau nimmt, auch bei Vers 9 immer noch in der Einleitung. Und zwar, es geht einfach darum, im ersten Kapitel bereitet Gott die Gläubigen vor, um was es eigentlich geht im Tiefsten. Wir werden das auch heute wieder sehen. Es hat wieder hier so bestimmte Begriffe, die Gott einfach will, dass immer Gläubige klar sind, bevor er sich mit Endzeit beschäftigt. Und gleichzeitig sieht man dann ab Kapitel 2, wie es Gott hauptsächlich darum geht, in diesem Buch, dass ein Gläubiger durch dieses Tor der Buße hindurchgeht, das ist wie ein Filter, wo dann der Schmutz, der Dreck und auch das eigene hängen bleibt, dieses Tor der Buße, Kapitel 2 und 3, dass er dann, wie in Kapitel 4 und 5 beschrieben, eben zur wahren Anbetung Gottes, des Vaters und seines Sohnes, Jesus Christus, kommt, dass er einen Blick tut in den Himmel, was wirklich läuft, und dann erst, wenn wir so weit sind, dann geht Gott vor, indem er sagt, so jetzt, darf der Gläubige oder soll er begreifen, was es mit den apokalyptischen Reitern, mit diesen vier berühmten Reitern auf sich hat, die ja nicht ein einmaliges Geschehen sind, sondern ein geistliches Prinzip, das im Matthäusevangelium bereits angekündigt wird und wie alles in der Prophetie kleine Anfänge hat, wie es ganz kleine Antichristen gab, wie der Nero, wie das immer stärker wird, bis dann mündet im Endzeitgeschehen. Und mir ist nochmal wichtig, immer wieder in der Offenbarung hat es diese Einschübe, wo zum Beispiel Szenen im Himmel gezeigt werden. Das ist von letzter Bedeutung, dass man unterscheidet, was auf der Erde passiert, was im Himmel passiert. Und zwar die Szene im Himmel, zum Beispiel Kapitel 7, ganz wichtig, Kapitel 12, das sind die Szenen, die uns zeigen, auch Kapitel 14, was eigentlich hinter die Kulisse passiert. Was wirklich los ist. Und was Gott hier wirklich hinter der Kulisse mit dem Herzen des Gläubigen vorhat. Und ich denke, was ganz wichtig ist, wenn man jetzt ganz profan und einfach die Offenbarung sich nochmal ansieht, dann sieht man mit Erstaunen, dass die Bibel noch von drei zukünftigen Weltkriegen redet. Und das geht so, ist, man sagt, die zwei großen Weltkriege, dass noch drei Kriege anstehen. Einer vor der Entrückung, neun, einer zwischen Entrückung und sichtbarer Wiederkunft und einer ganz am Schluss. Das heißt, wir haben nur mindestens drei Geschehe, das man mit Weltkrieg bezeichnen könnte, vor uns. Nicht alle, weil die Gläubige entrückt werden und Teil dann nicht da ist. Aber wir müssen uns einmal vergegenwärtigen, dass, wenn ich die Bibel richtig verstehe, wir mindestens bis auf Offenbarung 11, Vers 15 alles mitmachen werden. Insofern hat es uns schon zu interessieren. Und was dann eben mir ganz wichtig ist, man sieht, wie Gott handelt, vom Denken her. Gott schickt zuerst immer, ich sage es mal, Siegelgerichte. Das Siegel wird gebrochen, da wird ein Geheimnis, das Geheimnis der Weltgeschichte, das Geheimnis auch der Sünde, das Geheimnis der Erlösung, wird das alles geoffenbart. Dann kommen die Posaunengerichte, das sind Rufergerichte. Das sind Gerichte, die den Menschen rufen sollen, zur Buße noch. Und parallel dazu bereits weh, das heißt weh, wenn man diesem Ruf nicht gehorcht, was dann passiert. Also die Gerichtserdrohung Jesu und parallel dann die sieben Donnergerichte, diese geheimnisvolle Gerichte, von denen niemand weiß, was sie beinhalten. Also nochmal, Siegelgerichte, die zeigen letztendlich, was hinter die Kulisse los ist. Posaunengerichte, die rufen den Gläubiger praktisch zu Gott. Und dann haben wir parallel die Wehe, also bereits die Gerichtserdrohung. Dann die sieben Donnergerichte, die niemand weiß. Also ich persönlich bin zum Beispiel überzeugt, dass Aids bereits eine Form von Donnergericht ist. Und dann eben die Zornschale-Gerichte, die Vernichtungsgerichte, wo dann nach meiner Erkenntnis nach der Entrückung aber die gottlose Welt furchtbar gestraft wird und mit die schlimmste Strafe wird sein, dass der Teufel den Himmel verlassen hat und hier auf der Erde ist, er ist ja in einem Teil des Himmels, ist der Teufel gegenwärtig. Und dass er dann hier eben auf der Erde ist, denn man kann sich ja gar nicht vorstellen, dass in dem Gebilde, wo wir mit Himmel immer Gott meinen, dass da auch der Teufel verkehren kann. Aber siehe, die ganze Bibelstelle, zum Beispiel Hiob, man sieht, dass der Teufel da Zutritt hat. Aber ich möchte nochmals betonen, was ich schon oft betont habe, der Himmel ist nicht der Wohnort Gottes. Die Himmel sind geschaffen, die Himmel sind nicht rein vor Gott, Gott wohnt im unzugänglichen Licht, das ist ganz wichtig. Aber wir sehen dann eben, wie es hier weitergeht, wie der Teufel diesen himmlischen Bereich verlassen muss und wie dann das zweite Geschehen, also die zweite Hälfte der Danielschen Jahrwoche, diese letzten 3,5 Jahre sich abspielen, wie furchtbare Gerichte geschehen und wie das alles mündet in diesem Krieg, der im Saharia beschrieben wird, wie der Herr Jesus dann diesen Krieg beendet, der furchtbar sein wird, wo alle Heere der Welt in der Schlacht von Harmageddon, in dieser Ebene von Megiddo, in Israel aufmarschiert und wie dann auf dem Höhepunkt, die Bibel sagt, es wird ein Tag sein, der wird so schrecklich sein, dass kein Tag und kein Nacht sein wird, sondern es wird nicht Licht werden, sondern es wird dunkel sein, es wird ein furchtbarer Tag sein. Und am Höhepunkt dieses Tages, nämlich am Ende des Tages, wird der Herr Jesus sichtbar wiederkommen auf der Ölberg. Und dann bricht letztendlich das tausendjährige Reich an. Und dann eben nochmals ganz gewichtig, was für die Offenbarung ganz entscheidend ist. Sie beschreibt auch ganz genau in Kapitel 20 den jüngsten Tag des Endgericht. Und dann eben das Los der Gläubigen, ewige Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn im Himmel. Also ich denke, wenn man diesen Abriss, muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, bis Kapitel 5, keine Endzeit in dem Sinne, sondern Zurüstung der Gläubigen. Dann die apokalyptische Reiter, das Prinzip, dann das nähere Endzeitgeschehen, dann um Kapitel 10, 11, 12 rum, das was die Danielsche Jahrwoche, die ersten 3,5 Jahre sind, dann auch mehrere Erkenntnisentrückung, dann letztendlich das zweite Geschehen, der Teufel betritt die Erde, der Antichrist tritt auf, der falsche Prophet, falsche Zeichen, falsche Wunder, Zornschalengerichte, Verführung, die Zahl 666, alles das Schreckliche wird dann passieren, um letztendlich dann in der sichtbaren Wiederkunft Jesu zu münden. Ich möchte betonen, wir sind zur gleichen Zeit im Himmel beim Preisgericht, um dann mit dem Herr Jesus wiederzukommen auf der Ölberg und dann bricht letztendlich für uns Stück Reich Gottes an, das sehen wir nachher. Und dann am Schluss bricht dann der Himmel an. Also ich denke einfach, es ist wichtig, dass man sich das immer wieder vergegenwärtigt, dass es so abläuft. Und wir sind jetzt wieder drin in der Vorbereitung, in dieser Einleitung, wo es Gott um die Herzen der Gläubigen geht. Aber es wird jetzt immer mehr, je näher wir jetzt letztendlich uns den prophetischen Stelle nähern, je mehr wird jetzt durchblitzen, was ein Prophetie von Gott her hier bereits hinterlegt ist. Ich lese uns Vers 9. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Drangsal und am Reich und am Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Ich denke, es ist wichtig, gerade in der Phase, dass man die Bedeutungen, die Gott hier gibt, näher untersuchen. Das erste Wort, wo hier kommt, ist ich, Johannes. Und ich denke, es ist nur wichtig, wir haben es ja am Sonntag schon mal in der Verkündigung gehört, ich möchte das jetzt auch nicht heute studieren, das ist auch zum Nachlesen eher gedacht. Der Johannes, der Jünger, der diese Offenbarung geschrieben hat, war ein Vetter Jesu. Ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Er war ein Verwandter Jesu Christi, er war sein Vetter. Und Johannes der Jünger ist in der Bibel beschrieben als der Lieblingsjünger Jesu, als eine Säule der Gemeinde. Das ist ein ganz wichtiger Punkt zusammen mit Petrus und Jakobus, eine der Säulen der Gemeinde. Und er ist vor allem, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, er ist einer der Treuen. Wo die anderen Jünger, zum Beispiel in Petrus, davonlaufen, steht er unterm Kreuz. Er übernimmt auch Verantwortung, indem er zum Beispiel die Mutter Jesu zu sich nimmt. indem er die Mutter Jesu zu sich nimmt. Und wir haben hier den Jünger Jesu. Das ist also keine Frage, dass er auch die Offenbarung geschrieben hat. Und was wichtig ist, er war ein Feuerkopf, war ein unbeherrschter Mensch und trotzdem ein Werkzeug Jesu. Also er betont hier nochmal, ich, Johannes. Dieser Johannes, der wird uns hier also als Musterbeispiel genannt. Und warum ich der Johannes hier betone, ich möchte also nochmal auf die Verkündigung verweisen, möchte aber, wer es nachstudieren will, es wirklich anbefehlen, dass man es nochmal in Ruhe durchliest, was es mit dem Jünger Johannes auf sich hat. Weil er erklärt jetzt etwas, er erklärt, dass er praktisch unser Mitgenosse ist. Und das, was er erlebt, dass das der Normalzustand der Gläubigen ist. Und dieser Normalzustand, der scheint für die Endzeit, für diese Endzeitverführungen, für diese Endzeitgerichte, für diese schlimme Zeit eine große Rolle zu spielen. Und aus dem Grund müssen wir das untersuchen. Und ich habe jetzt hier nochmal ein bisschen tiefer das untersucht, bevor wir dann eher flächendeckend auf die mittelprophetischen Kapitel kommen. Es gibt hier ein paar entscheidende Dinge. Und zwar, der Jünger Johannes, er war auf Patmos, war in der Verbannung. Und er ist, das ist, denke ich, auch wichtig, der einzige Apostel, der nicht am Märtyrertod starb. Ist der einzige, der normal überlebt hat. Er hat in Ephesus gewohnt. Ich habe schon sein Grab gesehen und es gibt auch die Johannesbasilika, so wie es halt früher üblich war, überall eine Kirche drüber wohnt. Und dieser Johannes sagt jetzt, ich Johannes, der ich auch euer Bruder bin. Jetzt kommt zuerst ein entscheidender Punkt. Er betont, was auch in der Endzeit wichtig sein wird. Geschwister, und wir müssen etwas sehen, ich möchte es nochmals betonen. Wir sind von diesem elenden Zeitgeist geprägt. Wir haben nicht umsonst eine Scheidungsrate, die sich 50% nähert. Wir haben nicht umsonst eine Single-Gesellschaft. Wir haben nicht umsonst den anonymen Menschen. Wir haben nicht umsonst in der Geschäftswelt die Radikalisierung, dass man, ich sag's einmal, nicht nur sagen wir, die Ellbogengesellschaft entwickelt, sondern dass immer radikaler wird. Wir haben alles nur noch kurzlebig, kurzfristig. Wir haben alles ihrer Art und Weise, dass du 2-3 Jahre einen Job machst, dann bist du wieder weg, gehst zum nächsten. Es wird alles, ich sag's wie in Amerika, der Alexander Sebel hat es einmal gesagt, wie beim Instant-Kaffee, beim Schnellkaffee, Löffel, Wasser drüber, fertig. So hat er gesagt, so läuft das geistliche Leben eben auch ab und so läuft diese Welt ab. Und jetzt setzt Gott ganz bewusst, wenn er uns hier zurüstet, für die Endzeit etwas dagegen. Und jetzt kommt der Johannes, und das ist unser Musterbeispiel. Es ist der Gläubige, der alle überlebt hat, der durch die Endzeit wieder durchgegangen ist. Und zwar, ich setze es einfach einmal gleich. Das, was sich in der Endzeit abspielt, das hat er vorher erlebt. Es gab nämlich eine kleine Endzeit. Und zwar, es kam nämlich diese kleine Endzeit, wo der Antichrist Vorläufer Nero aufgetreten ist. Wo die großen Verfolgungen waren, wo das Schreckliche war, wo es was Ähnliches wie das, was sich in der Endzeit abspielt, im Kleinen schon war. Und der Johannes hat seine, Erführungszeichen, kleine Endzeit durchlebt. Und er ist ein gewisses Musterbeispiel. Und wir erleben die große Endzeit und können am Johannes lernen, wie wir uns verhalten sollen, was wir tun sollen, auf was es Gott ankommt. Und ich denke, es ist ein entscheidender Punkt, der beginnt hier und sagt, ich bin ein Bruder. Und wenn man mal unseren Namen anguckt von der Gemeinde her, ob der glücklich ist, da kann man streiten. Aber wir müssen mal das Brüder weniger sehr als Brüderbewegung und müssen das eher sehr als Brüder, so wie sie mich hier gemeint ist. Sprich als, dabei muss man sagen, im Sinne von Geschwister natürlich auch für die Schwester, aber hier ist wirklich im Sinne von Bruderschaft, so wie es hier geschrieben steht. Und die Bruderschaft wird in der Endzeit eine Rolle spielen. Ihr werdet das sehen. Und zwar, hier ist etwas. Er sagt ganz einfach, ich bin zuerst einmal ein Bruder. Und das ist einmal für uns alle als Gläubige wichtig. Es ist von letzter Bedeutung, dass jeder von uns Bruder und Schwester ist. Das heißt, in der Endzeit wird das Theater aufhören. Wenn die Endzeit einmal läuft, wird alles, was unecht ist, hervorgeschwemmt werden. Es wird rauskommen, gnadenlos. Weil jemand, der nicht der Heilige Geist hat, jemand, der nicht wiedergeboren ist, jemand, der Herr Jesus nicht wirklich lieb hat, der wird diesen Endzeitdruck auf Dauer nicht aushalten. Nicht nur von der Verführung her, von der Verfolgung her, sondern er wird es auch nicht aushalten, weil der Zeitgeist so an ihm arbeiten wird, er wird einfach keine Widerstandskraft haben. ist gar keine Frage. Darum ist es von letzter Bedeutung, dass Wiederhören ist, dass jeder von uns ein Bruder ist oder eine Schwester. Und ich denke, hier müssen wir ein paar Dinge kurz ansehen. Ich möchte es nicht allzu lang machen, weil wir die andere Sache wesentlich wichtiger sind. Aber Matthäus 23, Vers 8, mittendrin im Kapitel des Wehs über die Pharisäer. Da sagt der Jesus, ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus, ihr aber seid alle Brüder. Ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Bruderschaft hat mit dem zu tun, dass sich Menschen zusammentun, die sich etwas bewusst sind. Dass über jedem von ihnen ein Haupt ist, nämlich der Herr Jesus. Sie sind alle Jünger Jesu Christi. Das ist Bruderschaft. Sie gehören alle Gott, dem Vater, durchs Blut Jesu. Sie sind alle Gerettete. Sie gehören jetzt zu einer Familie. Früher hat man viel mehr darüber geredet. Und ich finde es schade, das verschwindet. Das ist aber Endzeit. Man hat früher von den Gläubigen sehr oft, so wie es in Offenbarung 7, Vers 14 geschrieben steht, von der bluterkauften Schar gesprochen. Von denen, die durch Jesu Blut erkauft sind und drum zu einer Familie gehören, die zusammengehören. Und ich denke, das ist ein entscheidender Punkt. Wir alle gehören zum Meister. Wir alle gehören zum Herr Jesus. Und das ist das, was uns auch zusammenhält. Das ist die Herde. Da ist ein Hirte, der Herr Jesus. Und ihm laufen wir nach. Ihm folgen wir nach. Und drum gehen wir den gleichen Weg. Geschwister, wir gehen doch nicht den gleichen Weg, weil wir uns so sympathisch sind oder weil wir vom Charakter her zusammenpassen. Das ist doch gerade das Geheimnis Jesu, dass Menschen, die charakterlich nicht zusammenpassen, die in der Welt nichts miteinander zu tun haben, plötzlich engste Gemeinschaft entwickeln, geistlich und miteinander gehen, weil sie das gleiche Ziel haben, weil sie das gleiche Haupt haben, weil sie das gleiche erlebt haben, die Reinigung von der Sünde durch Jesu Blut. Und das betont der Johannes. Er sagt, Brüder, ich bin ein Bruder, ich gehöre zu dieser Bruderschaft. Er sagt nicht, ich bin ein Apostel, er sagt, ich bin ein Bruder. Ich denke, also in der Endzeit, wenn das einmal richtig losgeht, das, was wir jetzt ja sehen, sind so die Wehen. Das ist wie wenn die Winde wehen, bevor der Sturm losbricht. Das, was wir jetzt sehen, das sind so Vorläufer. Wenn das einmal richtig losgeht, ich denke, dass da keine große Rolle mehr spielt, wer was ist. Da gibt es keine Anzahl der Person, da spielt es bloß eine Rolle, dass wir Brüder sind und Schwestern sind, dass wir zusammenstehen. Da wird es dann wieder wichtig werden, dass wir Brüder sind. Und ich denke einfach, wenn ihr die Stelle nochmal nachlässt über Bruderschaft, die Bibel geht davon aus, dass wir eine Familie sind und dass diese Bruderschaft eine Wirkung der Gemeinschaft ist. Dass wir die Berufene sind und oft Berufene, was nichts ist vor der Welt. Es spielt keine Rolle, was ich draußen bin, wenn ich hier reinkomme. Ist mal von letzter Bedeutung. Wenn ich hier drinnen bin, in einem Versammlungssaal, bei Wiedergeborenen, dann bin ich Bruder, dann bin ich Schwester, dann habe ich Gemeinschaft, dann bin ich unterm Haupt, dann interessiert es nicht mehr, was ich vorher war. Ist völlig uninteressant. Hier gelten andere Gesetze, andere Richtlinien, andere Anschauungen, andere, ich sag's einmal, Zielsetzungen. Da geht alles anders. Da geht's noch mal Reich Gottes. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass man in der Endzeit diesen Blick für die Gemeinschaft, für die Bruderschaft, für die Gläubigen nicht verliert und sich nicht anstecken lässt von dem, was in der Welt ist. Dass man nicht Dinge der Welt hier in der Gemeinde sich abspielen lässt. Dass man die Regeln dieser Welt reinholt und sich draußen lässt. Dass wir hier Bruderschaft leben. Und ich denke, wir brauchen sie nur nötig. Wenn es einmal richtig hart auf hart geht, sind wir froh, wenn wir einander haben. Wenn jeder weiß, ich gehöre zu ihm. Ich gehöre zu meinem Jesus. Ich bin ein Gotteskind. Ich bin ein Bruder oder eine Schwester. Und darum betont er das. Er sagt, ich bin zuerst Bruder. Und in der Endzeit wird es viel wichtiger, wie es vielleicht vorher war, in der halblebigen Zeit, wo es so einigermaßen gut ging, dass man ganz sicher ist, dass man bei Jesus gehört. Dass man wirklich auf festem Grund steht, erlöst ist durch Jesu Blut. Und dass man eine klare Stellung vor Gott hat. Dass man wirklich Bruder ist. Also ich bitte einfach nochmal die zwei Stellen, 9a, 9b, wer will nochmal in Ruhe durchzulesen. Ich möchte jetzt nicht näher betonen. Dann das nächste, was aber der Johannes sagt. Er sagt, ich bin euer Bruder und der ich auch Anteil habe. Und jetzt, dann erzählt er an was. Der alte Schlachter hat es glücklicher übersetzt. Der hat gesagt, der ich euer Mitgenosse bin. Das Wort kommt aus der Handelssprache. Und meint eigentlich was relativ Einfaches. Syn koinonus, das Syn heißt immer mit. Syn ist mit. Synagoge war der Ort, wo man sich zusammen versammelt hat. Und dieses koinonus, also ich sage es mal so, da ist koinonia, Wortwurzel ähnlich, das heißt Gemeinschaft. Also man könnte auch sagen, die wir miteinander Gemeinschaft haben. Also das würde dieser halt treffen. Aber das Wort kommt, so wie wir heute Handelsenglisch haben oder Englisch als Weltsprache, so war Griechisch, Altgriechisch, zur Zeit Jesu die Weltsprache und die Handelssprache. Ist genauso gleich wie heute Englisch. Und dieser Ausdruck Synd Koinonos, der ist eigentlich richtig im Wortschatz, erst 100 nach Christus in der Sprache etabliert worden. Das heißt, bis zu dem Zeitpunkt hat eigentlich der Johannes ein absolut modernes Wort gebraucht, sogar ein sehr modernes. Und das heißt nichts anderes, wie Teilhaber einer Firma zu sein. Also ein Teilhaber, ein wirklicher Teilhaber. Das, was mir unter Teilhaber versteht, das heißt, ich gehöre dazu, ich habe meinen Anteil. Aber ich bin auch verantwortlich. Das heißt, da ist alles drin. Und jetzt sagt er praktisch, ich bin euer Mitgenosse. Wir haben zusammen an etwas Anteil. Wir sind Teilhaber. Das Lexikon sagt, Teilhaber, Genosse, zusammen Anteil haben, gehört dazu, sich zugleich beteiligen, das ist nie passiv, schon mal aktiv und passiv, beides, Anteil geben und teilen, das heißt, man teilt alles miteinander, das ist gemein. Ich gehöre bis in die tiefste Seele hinein mit Haut und Haar dazu, schon wichtiger Punkt. Und gerade weil die Endzeit eine Zeit der Isolation sein wird, und weil die Endzeit eine Zeit, ich sag's einmal, des Einzelgängers sein wird, ist es umso wichtiger, dass wir als Gläubige Bruderschaft leben, dass wir als Gläubige diese, sagen wir, Mitgenossenschaft, diese Teilhaberschaft, dass wir die wirklich geistlich auch pflegen und hier einen klaren Weg gehen miteinander. Das ist ganz wichtig, weil das wird der Gegenpol sein zu dem, was draußen sich abspielt. Draußen wird es immer kälter werden und immer schlimmer und darum ist die Gemeinde da, dass sie zusammenhält. Und jetzt sagt er, wir haben Anteil, wir sind Teilhaber. Und wenn wir jetzt das Wort einmal angucken, ich habe einmal das Wort untersucht, dass man vielleicht versteht, was er hier meint. Bevor wir zu den direkten Aussagen gehen, der Offenbarung, ein kurzer Einschub. Römer 11, Vers 17. Hier sagt er zuerst der Paulus, wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurden und du als ein wilder Ölzweig unter sie eingepropft bist und mit Anteil bekommen hast an der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums. Das heißt, wir haben Anteil. Wir gehören dazu letztendlich zu dieser, ich sag's einmal, zu diesem geistlichen Baum, wo Israel ein natürlicher Zweig war, aber Israel war nicht der Stamm und war nicht die Wurzel, war auch bloß ein Zweig. Die Wurzel ist diese große Erlösung, diese große Gnade, die Gott gegeben hat, und da ist Israel ausgebrochen, wir sind eingepropft, aber wir sind teilhaftig. Das heißt, das Entscheidende derer Mitgenossenschaft, derer Teilhaberschaft ist, dass wir teilhaftig sind der Erlösung. Wieder der gleiche Gedanke wie beim Bruder. Dass wir dazugehören, dass wir wirklich Gläubige sind, dass wir wirklich erlöst sind, wirklich gerettet sind, Gotteskinder sind. Dann in 1. Korinther 9, Vers 23 kommt sofort der zweite Aspekt der Sache. Dies aber tue ich um des Evangeliums willen und um an ihm teilzuhaben. Und da redet der Paulus von seinem Verhalten auch im Dienst. Und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Jeder Gläubige ist jetzt ein Stück des Leibes Christi und jeder Gläubige ist nicht nur ein Teilhaber der Erlösung, sondern er ist auch ein Teilhaber der Arbeit. Es wird nicht nur die Erlösung geteilt, sondern auch die Arbeit. Das ist völlig normal. Es wird zusammen geistlich gearbeitet. Das heißt, jeder Gläubige ist geistlich gesehen ein Mitarbeiter. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir haben nicht nur Anteil an der Erlösung, sondern auch an der Mitarbeiterschaft. Das heißt, wir gehören dazu. Gott erwartet, dass wir mitarbeiten. Und Philipper 1, Vers 7, da sehen wir, wie sich das wie ein Mosaik zusammensetzt. Philipper 1, Vers 7, dort wird nochmal erklärt, es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Und jetzt sagt er hier, der Paulus, und das ist ganz entscheidend, egal wo man jetzt unter durchgeht, da ging nämlich unter durch in der Stelle, egal wo man unter durchgeht, er hat gekämpft. Wenn man das sieht, er hat gekämpft, hat der geistliche Kampf gekämpft, hatte ungeheure Anfechtungen, ungeheure Leiden und trotzdem hat er gearbeitet. Er sagt hier, ihr seid auch Teilhaber der Gnade. Das heißt, wir haben Gnade gebraucht. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, um gerettet zu werden. Aber wir werden da in der Endzeit weiter Gnade brauchen, um durchzukommen. Aber wir brauchen da auch Gnade, um zu arbeiten. Manchmal denkst du einfach, heuer, jetzt mache ich halt was, arbeite mit. Aber Geschwister, es braucht Gnade, um mitzuarbeiten. Das ist gar nicht so einfach. Es hat ruckzuck, dass man im Fleisch was tut, dass man im Eigenwille was tut. Um wirklich mitzuarbeiten, wie es organisch im Leib Christi entspricht, braucht man Gnade. Und zwar nicht wenig. Und die Bibel sagt hier auch ganz klar, wir sind auch teilhaftig der Gnade. Und hier in unserer Stelle, Offenbarung, sagt er, teilhaftig am Reich, wir gehören alle zum Reich Gottes. Ich zeige nachher, wie das Reich Gottes über die ganze Bibel in 4 Erscheinungsformen auftaucht. Wir sind jetzt gerade in der Erscheinungsform 2. Irgendwann werden wir dann in die Erscheinungsform 3 eintauchen, um dann endgültig in der Erscheinungsform 4 voll die Ewigkeit zu verbringen. Aber das Reich Gottes selber, da sind wir teilhaftig. Und jetzt geht die Bibel weiter und sagt, Anteil am Reich, aber auch an der Trüb- oder Drangsal. Das heißt, wenn man zum Reich Gottes gehört, wenn man zum Herrn Jesus gehört, dann hat man Teil an der Erlösung, hat aber gleichzeitig Teil an der Arbeit. Alexander hat es mal gesagt, es hat mir sehr gut gefallen. Er hat gesagt, alle großen Gottesmänner waren sehr fleißige Leute geistlich. Das fällt auf. Und wer die Moody-Biografie gelesen hat, die haben evangelisiert und gearbeitet und gekämpft und alle waren müde. Und dann nachts um 2 klopft es beim Nachbar. Moody hat eine Bibelstelle nur gefunden, gell, und konnte nicht schlafen vor Freude über so eine Bibelstelle. Das heißt, da ist irgendwo das Feuer der Begeisterung auch da. Und gleichzeitig aber, wenn man im Reich Gottes hier mitarbeitet und dann merkt, dass man Gnade braucht, dann hat man auch was Weiteres. Man hat nämlich Trübsal, das heißt, man hat Ärger, man hat Schwierigkeiten, man hat Probleme, das gehört auch dazu. Und dann kommt das Entscheidende und an der Geduld Jesu Christi. Und das Geduld ist dieses Untenbleiben, dieses Hypomonä, dieses standhaftig sei, geduldig sei. Das heißt, dann muss man lernen, unten zu bleiben. Und das, wenn ich es richtig verstehe, ist dieser Vers 9, dieser kleine Abschnitt, der jetzt kommt, dient dazu, uns als Mitgenosse des Reiches Gottes, als Teilhaber an der Gnade Jesu Christi, für die Endzeit zuzubereiten. Und das Entscheidende, was wir hier lernen müssen, da kommen wir nachher drauf, ist eben unter anderem dieses Ausharren, dieses Unterbleiben in den Kämpfen. Und das will er uns lernen. Ich hoffe, dass es gelingt. Und wenn man das sieht, 1. Petrus 5, Vers 9, das ist auch eine Stelle, die sehr wichtig ist. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Das heißt, es geht alle Gläubige gleich. Das ist schon mal ein ganz entscheidender Punkt. Das heißt, wir haben Anteil an diesem Reich, wir haben Anteil an der Erlösung, Anteil an der Arbeit, Anteil an der Gnade, wir haben aber Anteil an der Trübsal und wir müssen Anteil haben am Untenbleiben. Das geht alle Gläubige gleich. Dass der Deutsche nicht besser wie der Engländer, wie der Amerikaner oder wie der Russe, das ist völlig egal, was für eine Nationalität, das ist völlig egal, Mann oder Frau. Jeder hat diesen Kampf, das ist für alle gleich. Und um den Kampf geht's. Epheser 5, Vers 11, und hier kommt jetzt bereits ein sehr starker Endzeitaspekt. Es heißt, und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf, denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Und jetzt geht die Bibel hin und sagt, wer Anteil hat am Herr Jesus, wer Anteil hat letztlich an der Gnade, wer ein Mitarbeiter ist, wer wirklich mitarbeitet, wer dieses Unterbleiben lernt, wer die Trübsal bewältigen lernt, wer ein wirklich wahrhaftiger Gläubiger ist, der soll keine Gemeinschaft und keinen Anteil mehr haben mit der Finsternis. Schon mal ein ganz entscheidender Punkt. Also, Hier wird eingehämmert, je mehr man draußen die Finsternis sieht, je mehr muss die Trennung innerlich von dem sich vollziehen, dass man sich bewusst ist, ich gehöre zu der anderen Seite. Ich gehöre zu den Gläubigen. Ich gehöre zu denen, die Gemeinschaft haben. Ich gehöre zu meinem Jesus und nicht zu dem. Es muss klar sein, es muss zementiert werden. Und in der Offenbarung gipfelt das im Höhepunkt, Offenbarung 18, Vers 4. Ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht heraus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet, damit ihr nicht von ihren Plagen empfängt. Und da geht es eindeutig um die Hure Babylon. Und die Hure Babylon wird in unserem Bibelstudium eine riesige Rolle spielen. Die abgefallene Christenheit, die Verführung des Teufels, wo hier die Gemeinde Jesu nachgeäfft und nachgeahmt wird, spielt eine riesige Rolle. Und die Bibel sagt hier ganz klar, schon mal eine Warnung, kurz bevor die Wiederkunft Jesu kommt, mit dem darf irgendjemand, egal wie er sich zu Gott stellt, keinerlei Gemeinschaft haben. Ob ein Gläubiger des Neuen Bundes ist, ein Gläubiger des Alten Bundes, jemand vom Überrest Israels, mit dieser Hure darf jemand, der sich zu Gott hält, nichts zu tun haben. Das ist ganz entscheidend. Wer Anteil an Jesus hat, darf mit der Finsternis und der Hure Babylon nichts zu tun haben. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also hier polarisiert die Bibel, das heißt, sie überspitzt auf beide Seiten ganz bewusst, dass es ganz krass rauskommt, was los ist. Das ist auch gut so, dass man sich hier bewusst ist, dass es hier nicht um eine Stilfrage geht, nicht irgendwie um menschlich normale Dinge, sondern um geistliche Kämpfe zwischen Licht und Finsternis. Und wenn man das begreift, ich denke, da wird man dann etwas, sagen wir mal, getroster von dem, was draußen abläuft. Man ärgert sich nicht mehr so sehr der Welt. Philipper 4, Vers 14, das ist nochmal ein ganz entscheidender Punkt von dem Wort Anteil her. Und zwar, da sagt Paulus, doch habt ihr recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis. Geschwister, ich glaube, dass wir als Gläubige, je weiter die Endzeit vorwärts geht, näher zusammenrücken müssen. Dass wir mehr zusammenhalten müssen und mehr Anteil aneinander nehmen müssen, auch vom geistlichen Kampf her. Das sehen wir hier bei Paulus. Er geht davon aus, dass hier einfach die Philipper, die positive Gemeinde, Anteil nimmt an seinem Dienst, an seinem Leiden, an seinem Kampf. Untereinander, das ist einfach wichtig. Und je weiter die Endzeit geht, je näher kriegen wir hier Druck. Der Druck kommt uns immer näher, also müssen wir näher zusammenrücken, dass wir geschlossene Front sind. Also so geht er mal davon aus und sagt, wir haben Anteil an Jesus, damit haben wir Anteil am ganzen Dienst, aber auch an der Gnade, an der Trübsal, an allem, um was wir hier redet. Und gleichzeitig heißt es, keinen Anteil zu haben an Finsternis und an der Hure. Also hier nochmal, entweder oder Licht, Finsternis, Gott, Teufel, ganz klare Aussage. So, und jetzt geht Johannes hin und sagt, ich, Johannes, bin nicht nur euer Bruder oder der mit euch Anteil hat, euer Mitgenosse, sondern er sagt jetzt auch noch, wir haben Anteil zusammen. Und jetzt nennt er ein paar Dinge wirklich ausdrücklich. Und ich denke, das ist ein entscheidender Punkt. Und die Dinge, die er ausdrücklich nennt, es werden die Dinge sein, denen wir begegnet. Und zwar ist nämlich so, wenn Gott im letzten Buch, das nochmal prophetisch, bevor die Endzeitabläufe uns geoffenbart werden, wenn uns das nochmal so deutlich macht, hier auch textlich, dann müssen wir es auch beachten. Er sagt hier, jemand, der ein Mitgenosse ist, der zum Reich Gottes gehört, der hat Trübsal. Dieses Wort Dlipsis, das heißt Bedrückung, Bedrängnis, Drangsal. Eigentlich ist das deutsche Wort Trübsal gar nicht richtig. Und zwar das Trübsal, das wir jetzt meinen, das hat früher einmal gestimmt. Also zu der Zeit, wo der Schlachter die Urübersetzung übersetzt hat, oder die Elberfelder oder ähnliche Übersetzungen, oder Luther, hat das Wort gestimmt. Bloß heute versteht man unter Trübsal eher Trübsalblasen, Schwermut. Aber dieses Wort, dieses Dlipsis, das meint noch was ganz anderes. Das meint hautnahe Kampf und Bedrängnis. Das meint Ärger in höchster Potenz, wirklich Angriff. Das Wort ist nicht harmlos. Es heißt hier im Wörterbuch von Drangsal, die durch äußere Verhältnisse herbeigeführt wird. Das heißt, die äußeren Verhältnisse, ich sag's einmal, der Zeitgeist der Endzeit, auch die staatliche, die soziale, alle Verhältnisse, die heute herrschen, Zum Zweiten, übertrage auf geistliche Zustände. Der Drangsal im Sinne von geistlichem Druck, Trübsal. Das heißt, die Finsternismächte, die in der Endzeit immer stärker werden, werden Druck auf uns ausüben. Das heißt, die Bibel zeigt hier auch ganz klar, wenn sie das Wort benutzt, Druck von zwei Seiten. Vom irdischen und vom geistlichen. Auf beiden Ebenen läuft der Druck ab für einen Gläubigen. In Römer 5, Vers 3, ich möchte es nicht lesen, sagt die Bibel ganz einfach, diese Trübsal gehört dazu und ist völlig normal. Apostelgeschichte 14, 22, ganz entscheidende Stelle. Und zwar, hier rüstet Paulus Gemeinde zu. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben, und sagten ihnen, dass wir durch viele Drangsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Schau auf, was da steht. Unbeirrt. Es geht darum, dass man in dieser Drangsal nicht untergeht. Und jetzt geht hier der Paulus hin und sagt, es ist ein Kampf. Und diese Trübsal ist der Normalzustand. Es geht nur jemand in den Himmel ein, wenn er diese Trübsal durchläuft. Das ist also der Normalzustand der Gläubigen. Da steht nicht, wir könnten Trübsal haben, sondern wir müssen es haben. Das heißt, das ist absolut normal. Im Gegenteil, wenn jemand kein Trübsal hat und keine Drangsal, das heißt, diese Kämpfe nicht, ist eher ein Negativzeichen, das was nicht stimmt. Also heftige Erwartung und heftiger Kampf ist ein sehr positives Zeichen, da lebt etwas. Die Bibel geht davon aus, dass das ein Normalzustand ist, dass das da ist. Und wenn man Paulus studiert im 2. Korinther 1, dann sieht man, dass es Schweres bedeutet hat, bis hin zur Verzweiflung. Also Kampf bis in Rand der Verzweiflung. Aber dann in 2. Korinther 4, 8 sagt er ja, aber wir verzweifeln nicht. Also nur bis in Rand. Und da kommt auch die Stelle, ich zitiere jetzt ein paar bloß aus Zeitgründen, 1. Korinther 10, Vers 13, wo ganz klar geschrieben steht, dass Gott uns nie über unser Vermögen versucht werden lassen wird, sondern wird die Versuchung so gestaltet, dass jeder von uns aushält. Schon mal ein ganz entscheidender Punkt. Diese Trübsal, diese Lipsis, diese furchtbare Bedrängnis wird von Gott so kontrolliert, dass wenn ein Gläubiger in der Spur bleibt, dass sie nie über seine Kraft geht. Das ist schon mal ein ganz entscheidender Punkt. Das ist eine Verheißung. Diese Trübsal wird nie über unsere Kraft gehen. Wir halten es immer aus. Ich habe schon oft gesagt, ich halte es nicht mehr aus zu meiner Frau. Ich habe es immer ausgehalten. Bis jetzt habe ich es ausgehalten und ich werde es weiter aushalten. Das ist mir klar. Wir werden es schaffen. Es ist von Gott her so gemacht, dass man das einfach aushält. Wenn man in der Spur bleibt, wenn man eigentlich nicht in der Spur bleibt, beginnt zu sündigen, dann gibt es auch den Abfall, wo es dann kein Zurück gibt. Das gibt es auch. Aber wer in der Spur bleibt, wird es aushalten. 2. Korinther 2, 4, die Stelle möchte ich wieder lesen. Ich habe euch nämlich aus viel Bedrängnis und Herzensnot herausgeschrieben, unter vielen Tränen. Das ist der Normalzustand. So gehen die geistlichen Kämpfe. Wisst ihr, das Recht Gottes ist nicht, ich sag's einmal, das ist kein Ort der Selbstverwirklichung, das ist kein Ort, wo man naiv sein darf, wo man glaubt, da wird alles glatt. Das ist ein Kampfplatz. Das ist ein Kampfplatz. Und Paulus sagt hier, unter Tränen. Ist ja klar, dass die Gemeinde der Paulus manchmal sehr übel behandelt haben. Manchmal haben die Juden übel behandelt, manchmal haben die Gemeinde übel behandelt. Das haben die fast alle übel behandelt. Von daher war Paulus nicht zu beneiden. Eigentlich der Einzige, der ihn nicht übel behandelt hat, war der Herr. Sondern hat ihn gehegt und gepflegt. Aber das drumherum, da muss ich sagen, danke. Wenn ihr mal wissen wollt, wie es dem Paulus so gegangen ist, dann lässt ihr mal ganz in Ruhe ihre stille Stunde 2. Korinther 4 und 2. Korinther 6. Könnt ihr auch mal rausschreiben. Das ist also ein Katalog, der hat es in sich, in jeder Beziehung. Und der war ein Mann, der sich hat steinigen lassen. Wenn ihr euch jemals mit auseinandergesetzt habt, wie man jemand steinigt. Steinigen ist eine Form von Hinrichtung, die ist alles andere wie angenehm. Da wirst du bei lebendigem Leib mit Steinen zu Tode geworfen. Und der Paulus war dann schon so weit, dass er lag und sie haben geglaubt, der ist tot. Und er steht auf, er wird geschleppt von seinen Mitbrüdern zu der nächsten Stadt. Was macht er? Halb wankend wahrscheinlich steht er hin, halb blutüberströmt. Ich denke, dass sie ihn nur leicht verpflastert haben. Auf jeden Fall, er steht auf und predigt. Das kann man sich nicht vorstellen. Es ist unfassbar. Man sagt, dass er so ich bin kein Mediziner, weiß nicht, ob das stimmt, aber man sagt, dass er zum Beispiel so einen krummen Körperbau hatte. Das sagt ja die Geschichtsschreibung, dass er einen total verkrümmten Körperbau hatte, weil er so oft ausgepeitscht wurde. Also ich weiß es nicht, ich bin zum Glück noch nie ausgepeitscht worden. Aber auf jeden Fall, der Paulus war hier ein Mann, der uns diesen Normalzustand vor unser Auge führt und sagt, es ist ein geistlicher Kampf, wo man manchmal den Tränen nahe ist, wo man auch verzweifelt an der Verkehrtheit der Gläubigen. Das gehört auch dazu. Das muss man ganz klar sagen, es gehört dazu. Bloß wenn wir dann auf Menschen sehen, dann hören wir auf. Wenn wir auf Jesus sehen, können wir nicht aufhören, dann müssen wir weitermachen. Und das ist das, was die Trübsal ja uns lehren will. Wir müssen kämpfen bis zum geht nicht mehr. Weil, Philipper 1, Vers 17. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Und davor sagt er, die andere nicht in lauterer Absicht, sondern um mich zu ärgern, um mir Bedrängnis beizufügen. Das heißt, da kommt, das müssen wir uns bewusst sein, ein Großteil dieser Trübsal kommt von Menschen, teilweise sogar von den Gläubigen, das ist normal. Das gehört einfach dazu, der Teufel macht es so, weil die Gemeinde selber ein Schlachtfeld ist. Und hier ist ganz wichtig, diese Trübsal macht auch nicht Halt da draußen an der Tür, sondern die kommt mit rein, ist doch klar. Und diesen Kampf, den müssen wir kämpfen. Das heißt, wenn hier der Johannes sagt in unserem Text, dass wir dieser Trübsal teilhaftig sind, dass er unser Mitgenoss ist, dann ist etwas klar. Man kann dieser Trübsal nicht ausweichen. So wie ich Bruder bin, so bin ich auch Mitgenosse an der Trübsal. Das heißt, da gibt es kein Ausweichen, da muss man durch. Und das nächste, was er sagt, aber auch am Reich. Und dieses Wort Basileia, das heißt König sein, Königtum, Königsmacht, Königsherrschaft, Königreich, besonders die Königsherrschaft Gottes. Und jetzt müssen wir einfach einmal sehen, und da möchte ich jetzt wieder einen Akzent drauf legen, wir sind Teilhaber dieses Reiches. Und jetzt können wir fragen, wo ist denn das Reich Gottes? Das Reich Gottes, und das ist ein entscheidender Punkt, und das ist schon eine Schande, genau die Bibelstelle habe ich vergessen zum Draufschreiben, und zwar müsst ihr nachher draufschreiben, die steht in Lukas 17, die fasst das nämlich zusammen, und zwar, wir kommen nachher drauf, aber ich möchte zuerst schon mal betonen, was es mit dem Reich Gottes auf sich hat. Wenn der Johannes sagt, du bist Teilhaber des Reiches, müssen wir verstehen, was das heißt. Und ich denke, dann verstehe mal, was sich hier endzeitlich abspielt. Das, was wir sehen werden in der Endzeit, was wir erleben werden, sind die Geburtswehen von einem Stadium des Reiches Gottes zum nächsten Stadium. Und dann, was nochmals passieren wird gegen Ende der Offenbarung, sind die nächste Geburtswehen von der Stufe 3 zur Stufe 4, zu der endgültigen Stufe. Aber das Reich Gottes läuft in Stufen ab. Und es ist wichtig, dass jeder von uns weiß, in welcher Stufe er sich befindet. Und zwar jetzt möchte ich betonen, in Daniel 2,44 prophezeit die Bibel das Reich. Aber in den Tagen jener Könige. Und jene Könige im Buch Daniel sind praktisch die römische. Also der Schlusspunkt ist das römische Reich. Zur Zeit Roms kam das Reich Gottes letztendlich in seiner, ich sag's einmal, entscheidender Fassung hier an. Und zwar das erste Stadium war einfach die Verheißung des Reiches Gottes. Es war ein reines Versprechen Gottes, dass wenn der Messias kommt, dass das Reich Gottes aufgerichtet wird. Und mit dem Kommen des Messias, mit der Person Jesu, war das Reich Gottes sichtbar. Eine Form des Reiches Gottes war sichtbar. Es war aber die verheißene Form. Und es passiert zu der Zeit des letzten Königreichs aus dem Daniel, nämlich zur Zeit Roms. Roms, das ist das Standbild, das sind die zwei Füße, Ostrom, Westrom mit den 10 Zehen. 10 Staatenbund, da sieht man bereits schon sehr viele von profitiert. Mir ist wichtig, das Reich Gottes ist zuerst einmal verheißen. Und jetzt kommt der Herr Jesus und erläutert das Reich Gottes näher. Als dann der Herr Jesus verhört wird in Johannes 18, Vers 36, dann sagt er etwas. Also aus sein Erscheinen war noch die Form der Verheißung, weil er hat auf das zweite Reich gezielt, nämlich auf die reelle Form. Und jetzt erklärt der Herr Jesus, wo das Reich Gottes das erste Mal für Menschen reell auftauchen wird. Er sagt nämlich in Johannes 18, 36, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das ist schon mal ein entscheidender Punkt. Das heißt, das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Es war verheißen, ist in der Person Jesu. Er war der einzige Vertreter dieses Reiches. War es da? Es war begreifbar. Wir hatten keinen Anteil drin gehabt. Wir hatten keinen Anteil. Wir waren keine Mitgenosse. Und dann fragt ihn letztendlich der Pilatus, wo ist denn jetzt dein Königreich? Und dann sagt ihm der Jesus ganz klar, mein Königreich, das Reich Gottes, das ist zwar verheißen, es ist aber nicht von dieser Welt, es ist nicht da. Es ist nicht sichtbar. Es ist von einer anderen Welt. Es ist ein Königreich, das nicht zu dieser Welt gehört, sondern zu einer anderen Welt. Es ist nicht greifbar. Und jetzt schlagen wir die Stelle auf den Lukas, die ich leider vergessen habe zu schreiben. Lukas 17, 20 bis 21. Ist sie drauf? Wo habe ich sie? Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Also als Nebenstelle, die gehört aber als Hauptstelle ran, drum mit Schwätzen. Lukas 17, 21, eine ganz entscheidende Stelle, dort heißt es nämlich, als er aber von den Pharisäern gefragt wurden, wann das Reich Gottes komme, die haben also auch die Verheißung gewusst, dass das Reich Gottes kommen soll. Und die haben auch gewusst, dass es mit dem Messias zu tun hat. Das haben die alle gewusst. Die haben alle gewartet, die haben geglaubt, dass der Messias erscheint und die Römer aus Israel rauswirft. Die haben ein irdisches Reich erwartet. Aber der Jesus sagt ganz klar, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und jetzt erklärt er, wo das wahre Reich Gottes ist, mit einem Satz. Man wird nicht sagen, und vorher hat er beschrieben, dass man es nicht sehen kann, man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Das heißt, dieses Reich, das nicht von dieser Welt ist, wird in den Gläubigen sein. Das ist die zweite Stufe, in der wir heute leben. Ich zeige es nachher gleich. Nämlich zu Johannes 18, 36 gehört Johannes 18, 37, der König. Und die Bibel nennt der Herr Jesus in Offenbarung 19, 16 den König der Könige und den Herr der Herren. Das heißt, eines ist schon mal klar, das möchte man festhalten. Der König dieses unsichtbaren Reiches ist der Herr Jesus. Er ist der König dieses Reiches. Und als er vor Pilatus stand, da stand sich tatsächlich ein König und ein Statthalter gegenüber. Da stand der König der Könige und der Herr der Herren stand am Statthalter, am Vertreter der irdischen Macht, der größte irdische Macht Roms gegenüber. Und er hat ihm dann klipp und klar gesagt, praktisch Pilatus, du brauchst keine Angst zu haben. Der hat ihm immer Angst gehabt in der Kirchengeschichte. Immer Angst um seine Stellung. Du brauchst keine Angst zu haben. Mein Reich macht dir keine Konkurrenz. Dieses Reich ist nämlich nicht von dieser Welt, es ist von drüben. Und dem Lukas sagt er ganz klar, wenn ihr das sucht, das wird inwendig in euch sein. Es ist nicht zu sehr mit dem bloßen Auge. In dem Menschen ist dieses Reich. Und in Kolosser 1, Vers 13 erklärt die Bibel ganz einfach, was es mit diesem Reich auf sich hat. In der Sekunde der Wiedergeburt. In der Sekunde, wenn ein Mensch wiedergeboren wird, wenn ein Mensch gerettet wird, passiert etwas. Das ist unsichtbar, das passiert aber innerlich. Da heißt es, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünde. Das heißt, das Reich Gottes ist inwendig in uns und in der Sekunde, wie ich letztendlich gerettet wurde, wie der Herr Jesus meine Sünde vergeben hat, wie der Heilige Geist in mich kam, bin ich in dieses Reich des Sohnes hineinversetzt worden. In einem Geist zu einem Leib getauft. In der Sekunde gehöre ich zum Leib Christi, in der Sekunde gehöre ich zum Herr Jesus. In dem Moment bin ich Teilhaber dieses Reich. Und heute sind alle in unserer Mitte, die wiedergeboren sind, sind Glieder dieses Reiches. Wo ist das Reich? Inwendig in euch. Christus in euch. Dort ist der König. Dort ist Reich. In eurem Herzen. Und wo muss die Königsherrschaft sein? Wo muss man das Reich Gottes sehen? In euch. Wenn man nämlich im König gehorcht, am König folgt, gehorsam ist, am König nachfolgt, dann ist das Reich Gottes sichtbar. Das heißt, ihr könnt das Reich Gottes nur darstellen, letztendlich durch Gehorsam. Das ist entscheidend. In der Phase, wo wir jetzt sind, sieht man das nicht. Es kann sein, dass Mutter mal sagt, zeig mir doch den Glauben. Zeig mir doch das Evangelium. Da können wir nur eins antworten. Ich kann es dir nicht zeigen. Es ist nicht von dieser Welt. Es ist etwas, das spielt sich innerlich bei mir ab, in meinem Herzen. Ich kann es nicht erklären. Wenn ich die Bibel aufschlage und öffne die Bibel, beginne zu beten, in dem Moment ist der Jesus strahlend als Gegenwart da. Da ist was da, was man nicht erklären kann. Manchmal empfindet man das stark, manchmal empfindet man es weniger, manchmal empfindet man das gar nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Es hat auch mit meinem äußeren körperlichen Zustand zu tun. Aber es ist eine Realität. Das Reich Gottes ist inwendig in mir und sobald ich mit dem Geist der Weissagung, den ich ja laut Offenbarung 19 bei der Wiedergeburt bekommen habe, das Buch der Weissagung lese, geschieht Geistliches, da passiert etwas an mir, selbst wenn ich es nicht merke. Zum Beispiel das Wort Gottes trennt Geist und Seele bei mir. Das unterscheidet in meinem Herzen. Das heißt, das Reich Gottes spielt sich alles innerlich ab. Geschwister, und das wird von letzter Bedeutung sein, dass wir Mitgenosse eines unsichtbaren Reiches sind. Das heißt, die Welt wird immer sichtbarer werden. Das Teuflische, die Strukturen dieser Welt, diese Herrschaftsstrukturen, das wird immer stärker. Aber das, was in uns ist, das ist nicht sichtbar. Wir können nicht konkurrieren mit der Welt. Wir müssen einfach die Leute auch sagen, oh, die schöne Gottesdienst sagt, das spielt keine Rolle. Der wahre Gottesdienst spielt sich in dir ab. Das Reich Gottes ist inwendig in dir. Da spielt es auch keine Rolle, ob du einen gepolsterten Stuhl hast oder ob du einen Küchenstuhl hast. Ich bin lange genug auf einem Küchenstuhl gehockt. Die Versammlung war nicht schlechter, wenn es ein Küchenstuhl war, wenn es ein gepolsterter ist. Sondern entscheidend ist, dass Christus in mir ist. Dass ich inwendig zu diesem Reich gehöre. Und dann hast du das Reich Gottes. Ich möchte nochmal betonen, die Wehe der Endzeit sind der Übergang vom Reich Gottes in uns zum sichtbaren Reich, zum tausendjährigen Reich. Das ist nämlich die zweite Stufe, beziehungsweise die dritte. Also nochmals, die erste Stufe ist die Verheißung. Die zweite Stufe des Reiches Gottes ist Christus in uns. Dass der Herr Jesus König ist in unseren Herzen, das ist die zweite Stufe des Reiches Gottes. Und dann, ich möchte vielleicht noch die Stelle dazu lesen, dass das ganz krass wird, Kolosser 3,15, das ist mir wichtig. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Er regiere. Und wer ist unser Friede? Laut Epheser 2, Vers 14. Jesus. Das heißt, der Herr Jesus soll regieren in unseren Herzen. Und jetzt guckt ihr mal her. Selbst dem Schächer letztendlich verspricht er, dass wenn die Königsherrschaft kommt, dass er dabei sein wird. Allerdings hat sich das nur im Paradies abgespielt. Es war Vorstufe. Und das Paradies ist nicht von dieser Welt. Darum sagt er zum Schächer nicht, keine Angst, du wirst heute noch das Reich Gottes in dir haben. Das sagt er zu dem. Sondern du wirst mit mir im Reich Gottes sein, in der jenseitigen Welt. Weil am Kreuz war das nur jenseitsmäßig. Das war nicht weltgemäß, hier, dass man es hätte greifen können. Es hat zum Jenseits gehört. Und in dem Moment, wie der Jesus ins Totenreich gegangen ist, auferstanden ist, wie er hier letztendlich sein Sieg vollbracht hat, hat der Schächer Anteil bekommen. Es war aber gerettet wie im alten Bund. Hat aber zur jenseitigen Welt gehört. Es war nicht diesseits. Darum ist es so schön, es ist von der Schächergnade zu reden. Bloß ich kann euch ganz sicher sagen, dass niemand Schächergnade kriegt in der heutigen Zeit. Gar keiner. Wisst ihr warum? Weil der Schächer direkt in ein Paradies ging vor der Ausgießung des Heiligen Geistes und bevor der Leib Jesu Christi war. Und wir gehen in das Paradies nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Das wird eine ganz andere Situation. Wir kriegen vielleicht, ich sag's mal so, Gnade wie der Schächer. Das kann sein. Aber die gleiche Gnade wie der Schächer, das ist ein bisschen anders. Aber was mir ganz wichtig ist, man sieht auch am Kreuz, dass dort das Reich Gottes noch auf einer anderen Ebene war. Sichtbar wird es erst, als der Jesus sagt, wenn ihr das Reich Gottes kommen seht, nämlich am Pfingsten, wo das Reich Gottes, die Ausgießung des Heiligen Geistes kam, und zwar so sichtbar, dass die anderen sagten, die sind betrunken. So haben wir also gesehen, dass da was passiert ist. Dann brach das Reich Gottes inwendig an. Und wenn man das dann sieht, der Herr Jesus ist dann auch der Herr über die Heiden und alles Mögliche, sind dann ungeheure prophetische Aussage, die ich aber nicht untersuchen will, sondern Sacharja 9, Vers 10. Er wird die Kriegswagen aus Ephraim ausrotten und die Rosse von Jerusalem unter Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Er wird den Völkern Frieden gebieten. Und jetzt kommen wir zu der dritten Erscheinungsform. Ich möchte nochmal betonen, die erste Form des Reiches Gottes ist die Verheißungsform. Sie wird repräsentiert durch den Messias, durch den König. Die zweite Form des Reiches Gottes, also wesensmäßig, ist, dass das Reich Gottes inwendig in uns abbricht nach der Erlösung durch die Königsherrschaft Jesu, wenn der Jesus durch den Heiligen Geist in unsere Herzen einzieht. Und die dritte Form ist das tausendjährige Reich, wenn der Herr Jesus sichtbar auf der Ölberg nach Jerusalem zurückkommt, um hier letztendlich sein Reich aufzurichten. Offenbarung 20,6 heißt es, glückselig und heilig, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Das heißt, das tausendjährige Reich ist die dritte Stufe des Reiches Gottes. Dann ist das Reich Gottes plötzlich nicht mehr inwendig in uns, dann ist es sichtbar, weil der Jesus in Jerusalem als König thront. Dann ist es sichtbar. Das ist die dritte Stufe. Und die Endzeit, das sind die Wehen, wo die Gemeinde, die entrückt wird, zu ihrem König geht und dann langsam nochmal der Aufstand des Teufels, der letzte Kampf beginnt, bevor der Herr Jesus wiederkommt. Diese Übergangswehe von der Stufe 2 des Reiches Gottes zur Stufe 3, das ist Endzeit. Das muss man verstehen. Jetzt ist das Reich Gottes inwendig neu, also in uns, in den Gläubigen. Dann ist das Reich Gottes sichtbar auf der Erde in Jerusalem. Das müssen wir immer sagen, wenn wir vom Reich Gottes reden. Und der Johannes sagt, ich bin euch euer, der Mitgenosse am Reich. Inwendig in euch. Ja, die Gemeinde, das tausendjährige Reich bricht gleich an, wie man immer erzählt. Er hat ganz genau gewusst, er hat ein inwendiges Reich. Er hat gewusst, der Jesus ist der König. Das hat er gewusst und sagt, ich gehöre auch zu diesem unsichtbaren Reich, zu der Stufe 2. Ich gehöre zu euch. Unsichtbar, Christus in uns, Hoffnung der Herrlichkeit. Ein Haupt. Der Rest, Brüder und Schwestern. Das ist entscheidend. Und er sagt hier, letztendlich, praktisch tausendjähriges Reich. Und das geht dann so weit, dass der Herr Jesus über alle Herrscher wird. Irgendwann werden sich alle Knie beugen. Diese Herrschaft Jesu Christi wird sich so durchsetzen, dass er im tausendjährigen Reich mit eiserner Rute, so steht es im Psalm 2, die Heide weiden wird. Das wird keine so schöne Zeit sein für manche. Ich weiß nicht, ob ihr das tausendjährige Reich hier studiert habt. Ich hoffe, dass wir dazukommen, denn wenn man Offenbarung 20 ansieht, da ist ganz klar, da werden bestimmte Völker sich weigern. Könnt ihr euch das vorstellen? Da Jesus ist in Jerusalem und die weigern sich, nach Jerusalem zu gehen. Da siehst du, dass der Unbekehrte hat, die genauso verstockte Sünder sind wie heute. Die weigern sich, nach Jerusalem zu gehen, um anzubeten. Als Strafe steht ganz klar in der Bibel, wird Gott dann folgendes machen, diesen Völker wird der Regen gesperrt. Gibt es eine Missernte. Also das tausendjährige Reich darf man nicht so sehen. Das ist ein sichtbares Reich des Messias auf dieser Erde. Aber er wird so lange herrschen, bis letzte Knie sich beugt. Die beugen sich hier noch nicht. Das ist noch Rebellion, offen. Was jetzt wichtig ist, die Herrschaft in diesem Reich, ich habe es hier aufgeschrieben, ihr könnt es nochmal in Ruhe nachlesen, Römer 5 und Römer 6. Die Herrschaft in diesem Reich, wo wir herrschen sollen, ist vor allem die Herrschaft über die Sünde und die Lüste. Das heißt, über die unerlöste Natur. Von diesem Sieg Jesu Christi, der König ist in unserem Herzen, sollen wir mitregieren und mitherrschen. Wir haben ja gelesen in Kapitel 1, Vers 5 der Offenbarung, er hat uns zu Königen und zu Priestern gemacht. Wir sollen herrschen über die Sünde und über die Lust in unserem Herzen. Das ist Ziel Gottes. Und ich denke, es wird eine ganz große Rolle spielen in der Endzeit, dass wir als Bruderschaft gemeinsam diesen Kampf kämpfen, uns bewusst sind, dass wir zu diesem unsichtbaren Königreich gehören und dass wir herrschen sollen als Könige und Priester über die Sünde und über die Lust. Weil die Sünde und die Lust, die wird da draußen in der Welt immer krasser, immer stärker werden. Und wir werden immer stärker herrschen müssen. Wir werden immer mehr kämpfen, immer mehr hinstehen müssen, dass das nicht abfärbt. Ist gar keine Frage. Haben wir die dritte Stufe. Das tausendjährige Reich und dann die letzte, das ist die schönste. Der Prophet Schweizer, Offenbarung 22,5. Es wird dort keine Nacht mehr sein, nämlich im Himmel. Und sie bedürfen nicht eines Leuchters, noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wenn ihr Offenbarung 21, 23 und folgende dazu lest, dann seht ihr, die Leuchte wird das Lamm sein. Wir werden bei Gott, dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus sein, in einer strahlenden Gemeinschaft, in alle Ewigkeit. Und das wird die vierte Stufe sein. Das ist ja wohl die Stufe, wo wir haben es vorher gesungen, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen gehe, das ist die Sehnsucht der Gläubigen, die vierte Stufe. Wir haben erst die zweite. Muss uns klar sein. Und solange wir die zweite haben, haben wir zu kämpfen. Und dann werden wir noch die dritte mitmachen, die wird uns nicht wehtun, aber dann geht es zur vierten. Der Kampf entscheidet sich in der zweiten Stufe des Reiches Gottes, geht es um die vierte, um unsere Ewigkeit. Das muss uns klar sein. Also nochmals, Reich Gottes, erste Stufe, die Verheißung. Zweite Stufe, die Wiedergeburt, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Dritte Stufe, das tausendjährige Reich in Jerusalem, wenn die ganze Welt unter Herrschaft Jesu ist. Und die vierte Stufe, der Himmel selber. Jetzt sagt Johannes, an diesem Reich, da habt ihr letztendlich Anteil. Ich habe es hinterher nochmal aufgeschrieben, wie es geht. Aber er geht jetzt weiter, er zeigt jetzt das wesentliche Merkmal. Wenn man an diesem Reich teilhaftig ist, wenn man kämpfen will, wenn man dem Herr Jesus dienen will, wenn man wirklich durch die Endzeit kommen will, sagt er, ich bin nicht nur euer Bruder, ich bin nicht nur Mitgenosse an dieser Drangsal, ich bin nicht nur Mitgenosse an diesem Reich, sondern er sagt, ich bin auch Mitgenosse am Ausharrer Jesu Christi. Und da fällt etwas auf, ich weiß nicht, was bedeutet. Aber in dem griechischen Text fällt auf, die Ausleger sagen einmal, es bezieht Jesu Christi bezieht sich auf alles, auf das Reich Jesu, auf die Drangsal, auf das Ausharrer, auf alles. Aber es fällt doch auf, dass das Ausharrer Jesu Christi ein bisschen anders geschrieben ist. Das heißt, da ist irgendwo eine andere Konstruktion und man könnte auch selbst im Deutschen sehr, das Ausharrer Jesu Christi hat in besonderer Weise mit dem Herrn Jesus zu tun. Es ist das Ausharrer Jesu, um das hier geht. Und dieses Ausharrer, das heißt sehr schon mal eigentlich, ja, Geduld ist mir zu schwach. Das Ausharren, darum haben wir es auch hier so übersetzt, das ist die erste Bedeutung im Griechischen. Es heißt also Ausharren, Geduld, Ausdauer, Standhaftigkeit, das Erwarten, die Erwartung. Eigentlich Hypo heißt von oben herab, das ist dieses Untenbleiben. Das heißt, von ihm erwarte und durchgehe einfach diesen Kampf zu kämpfen. Ich habe auch darum die ganze Stelle, wo es im Neuen Testament vorkommt, aufgelistet, dass ihr es nachlesen könnt. Hypomeno ist das Verb. Zurückbleiben, schau interessant, zurückbleiben, bleiben, erwarten. Einfach dieser Gedanke, dass man hier, ich sage mal, nicht mitmacht mit der Welt, dass man nicht mitmacht mit dem Teufel seine Spiele, sondern zurückbleibt. Dass man beim Herr Jesus bleibt, unterbleibt, geduldig bleibt, ausharrt, standhaft bleibt, kämpferisch bleibt, egal was passiert, wie ein Panzer mit aller Sturheit. Mir gefällt es immer besser, dieses arabische Sprichwort. Es ist zwar arabisch, aber das macht nichts, wo es einfach heißt, der Hund bellt, die Karawane zieht weiter. Egal, was da für Störfaktoren kommen, eine richtig ziehende Karawane kannst du nicht mehr aufhalten. Und so soll es geistlich sein, dass wir wirklich unterbleiben und hier unter durchgeht. Und wenn man das jetzt einmal anguckt, er sagt hier, ich bin auch Mitgenosse an diesem Ausharren. Vielleicht nochmal wichtig zu der Situation, ich habe auf der letzten Seite so eine Skizze, er war in der Verbannung. Also sie ist nicht sehr schön und sehr geografisch, aber ich denke, man sieht doch, wo Patmos war. Der Johannes, der Jünger, hat in Ephesus gewohnt. Und die stand so circa 55 Kilometer vor seinem Wohnort, schräg runter, südwestlich, auf einer Insel im Meer verbannt worden. Also, ich sage es einmal so, das ist wie wenn von so einer Rotenburg ins Gefängnis geht. So muss man sich das vorstellen. Also es war in relativer Nähe, bloß war es doch kein Gefängnis, sondern es war eine Felseninsel. So ein ödes Eiland, ich glaube 12 mal 7 Kilometer von der Fläche her. Und er war jetzt hier und jetzt hat er etwas gelernt. Das musst du dir vorstellen. Ein langjähriger Gläubiger, der die ganze Kämpfe des Reiches Gottes mitgemacht hat, der die Verheißung gesehen hat, der das mitgemacht hat, wie der Herr Jesus da war, der die Ausgießung des Heiligen Geistes erlebt hat, der Sieg der Apostel, die Verfolgung, der hat alles mitgemacht. Und jetzt sieht man, was Ausharren auch bedeuten kann. Und jetzt setzt ihn Gott plötzlich in Patmos matt. Er muss einfach warten. Wisst ihr, ich kann mir vorstellen, wie dem alles gebrannt hat. Der letzte überlebende Apostel, der Führer der ganzen Bewegung, der hier in Ephesus normal Arbeit über Arbeit gehabt hat, die sich Sorge gemacht hat um seine Schäflein, und der sitzt jetzt mitten auf Patmos und jetzt wird diktiert. Jetzt diktiert er unter Inspiration. Nicht ich, armer Johannes, der ich so gern bei euch wäre. Er sagt, ich bin ganz einfach ein Mitgenosse. Ich gehöre dazu. Ich lerne gerade ausharren. Das bringt uns bei. Egal in welcher Situation, der Paulus im Gefängnis oder auf Reise oder im Königspalast, ist völlig egal. Unten bleiben. In jeder Situation dem Herrn zu dienen. Das will er uns beibringen. Er zeigt hier, was ausharren bedeutet. Und es gibt zwei Arten des Ausharrens. Und zwar, das heißt da das Ausharren Jesu Christi, das Genitiv, Wessen. Das ist die Zeitform, wo wir Schwaben nicht haben, und drum uns etwas schwer. Das Ausharren Jesu Christi. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir das begreifen. Es hat sehr schon mal mit dem Ausharren Jesu zu tun, mit seinem Untenbleiben. Und von dem abgeleitet können wir, die wir Anteile an Jesus haben, das Gleiche tun. Aber zuerst müssen wir sehen, was es beim Herrn auf sich hatte. Hebräer 12, Vers 2. Im Aufblick auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegende Freude willen das Kreuz erduldete. Und da steht die gleiche Wortwurzel. Und dabei die Schande für nichts achtete und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Das heißt, da ging es darum, dass der Herr Jesus bereit war, das am Kreuz zu erdulden, die ganze Sünde auf sich zu nehmen, die ganze Schmach. Da geht es praktisch darum, der Herr Jesus hat uns vorgemacht, wie man um der Erlösung willen die letzte Erniedrigung hinnehmen muss. Ich wüsste, und ich kann euch nicht sagen, wie wir erniedrigt werden noch in der Inselung. Ich glaube nicht, dass bei dem bleibt, dass wir hinter drauf unser frommes Sprüchlein oder unseren Fisch oder was ähnliches haben. Das ist die ganze Schmach des Christus. Und dem glaube ich nicht, dass bleibt. Sondern es kann sein, wir müssen wirklich einmal nur unterdurch und Schmach tragen. Wo es uns dann auch unsere soziale Stellung kostet. Wo es uns Ansehen kostet, wo wir verachtet sind. Bis jetzt geht es alles locker. Ich weiß es nicht, wie es geht bei uns hier, Albstadt. Keine Ahnung. Aber man muss hier mal sich ganz bewusst sein, das Ausharren Jesu hat bedeutet, letzte Erniedrigung. Wirklich unter durchzugehen, die Schmach zu tragen. Und zwar, das war nichts Schönes. Und Vers 3 heißt es, und der den Widerspruch der Sünder ertragen hat. Und da können wir sicher sein, wir werden in der Endzeit lernen müssen vom Herrn Jesus, wie man Widerspruch erträgt. Wir müssen auch lernen, wie man antwortet. Wir lernen das, wie der Herr Jesus zeigt uns ja durch die Evangelien, wie man sich benimmt, bei Widerstand, bei Druck. Manchmal hat er geschwiegen, manchmal hat er geantwortet, manchmal war er barmherzig, manchmal war er stahlhart, ganz unterschiedlich. Er hat uns vorgemacht, wie man unten bleibt. 2. Thessalonicher 3, Vers 5. Das heißt, wir werden vielleicht in der Zukunft endzeitmäßig, wirst du schon lange klar, vielleicht ein bisschen konzentrierter die Evangelien lesen müssen und das Vorbild Jesu vielleicht ein bisschen konzentrierter studieren müssen, um uns klar zu werden, dass er das große Vorbild auch dieses Untenbleibens ist. Also ich lese die Evangelien seit der Zeit viel bewusster. 2. Thessalonicher 3, Vers 5, erst entscheidender Punkt. Der Herr lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zum Ausharren des Christus. Überlegt einmal. Er sagt ausdrücklich, der Herr möge euch vor allem beibringen, wie der Herr Jesus unten geblieben ist, wie er ausgeharrt hat und dass Gott euch trotzdem liebt, wenn es schwierig wird, das hat nichts zu sagen über die Liebe Gottes. Gott, der Vater, liebt uns trotzdem, auch wenn er uns unter durchgehen lässt. Es hat mit unserem Dienst zu tun. Es hat mit unserer Aufgabe zu tun. Und wir müssen lernen, in dieser elenden Endzeit unter durchzugehen und nicht immer gleich zu fragen, Herr, warum? Warum lässt du das zu? Einfach Zähne zusammenbeißen, durch. Ich habe es euch erzählt von Peter. Von Peter Tosca, das hat mich erschüttert. Oder habe ich es euch nicht? Nee, habe es euch nicht erzählt. Ich war ja fort. Sonntag. Ich möchte es nur kurz erzählen. Peter Tosca und seine Frau hat so Geschwüre in die Nerven gebracht. Ich weiß bloß, dass es sehr unangenehm ist. Das ist auch mit sehr großen Schmerzen verbunden. Ich hatte einen Hörsturz gehabt, wenn ich es richtig nur weiß. Also alles, was nichts ist, nur Elend. Und der die ganze Zeit Reich Gottes, Kampf und dann die kranke Frau. Am Samstag, wo wir Schlachtersitzung hatten, nimmt mich einer von den Brüdern auf die Seite und sagt, du, der Peter kommt dort trotzdem. Da sage ich, was heißt trotzdem? Er sagt, jetzt haben wir seine Frau wieder operiert, jetzt haben sie gerade Freude gehabt, dass gerade fertig ist, jetzt hat sie Brustkrebs. Ich habe dann den Peter genommen und hab mit ihm geredet und ich habe gewusst, was soll ich dem Mann sagen? Sagt der Peter zu mir, weißt du, scheinbar gehört es zum Programm, damit war es für ihn abgehakt. Brutal. Du hast gemerkt, wie er erschüttert war, wie er gequält war von dem, wie er geplagt war, aber hat es akzeptiert. Es war kein Schau. So hast du gemerkt, er hat es geistlich akzeptiert und gesagt, ist mein Programm, da muss ich durch. Kost es, was es wolle, das ist gemeint. Zu der Liebe Christi soll uns der Herr hinführen, Entschuldigung, zur Liebe des Vaters und zum Ausharren Christi, dass wir uns bewusst sind, Gott, der Vater, liebt uns trotzdem, auch wenn er uns unter durchgehen lässt, aber wir müssen lernen vom Herrn Jesus, wie man unter durchgeht. Das ist ein entscheidender Punkt. Die Bibel nennt die Römer 15,5 Gott, den Gott des Ausharrens. Den Gott des Untenbleibens. Das ist ein Charakterzug Gottes. Das müssen wir uns einmal vorstellen. So weit geht die Schrift. Wir müssen lernen, dass Gott uns trotzdem liebt, wenn es nicht so glatt geht. Dieser Perfektionismus, den man ja bei den schwärmerischen Richtungen hat, wenn du Gott dienst, geht es dir gut, dann geht alles glatt. Das ist absolut 180 Grad verdreht. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die Bibel sagt. Sondern die Bibel sagt, im Gegenteil, der Herr Jesus hat sich erniedrigt, der Herr Jesus ging unter durch und ihr müsst lernen, lernt er nie, dass er unter durchgehen müsst. Das ist was ganz anderes, wie das, was man immer glaubt. Und das ist das, was in der Endzeit so eine große Rolle spielt. Und wenn jetzt die Stelle nochmal in Ruhe anguckt, Es ist etwas, was erbarmungswürdig ist. Und zwar in Matthäus 24, 13, Endzeit. Dort sagt der Jesus, wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Das heißt, dieses Ausharren spielt eine Riesenrolle in der Endzeit. Eine Riesenrolle. Und wenn er jetzt guckt, ich möchte es jetzt nicht alles abhandeln, das geht gar nicht. Ich war mir bewusst, dass man keine 5 Seiten abhandeln kann. Aber ich möchte es euch empfehlen zu lesen. Ich möchte es nur mal rausgreifen. Er sagt hier praktisch, man muss ausharren in dieser Trübsal. Und diese Trübsal ist wieder das gleiche Wort wie Ziffer 3. Das heißt, diese Trübsal, und der Johannes sagt ja, ihr seid teilhaftig der Trübsal, jetzt müsst ihr auch dieses Unterbleibens teilhaftig sein. Das heißt, die zwei Dinge, die bedingen sich wesensmäßig. Das heißt, Trübsal fordert von uns letztendlich unten bleiben. Ich lese die Stelle, Römer 12,12. Seid fröhlich in Hoffnung, in Drangsal, also in Glipsis, in diesem Ziffer 3, haltet Stand. Das ist unterbleiben. Das heißt, er sagt, du bist praktisch teilhaftig des Elends, jetzt bleib bitte auch teilhaftig des Untenbleibens, jetzt geh auch noch durch. Wisst ihr, und die zwei bedingen sich, und das ist eine Bedingung, dass wir in der Endzeit durchkommen. Hebräer 10, 32 zeigt, es ist Kampf. Absoluter Kampf. Das ist kein Zuckerschlecker. Jakobus sagt, glückselig, wer das macht, wer da unter durchgeht. Und Römer 5 sagt, das ist das Mittel, um zu reifen. Ich lese dazu 2. Korinther 1, 6, parallel. Und zwar, ich denke, das ist eine ganz entscheidende Aussage. Haben wir Drangsal, so geschieht es zu eurem Trost und Heil, dass sich wirksam erweist in standhafter Erduldung, da steht natürlich unser Wort, derselben Leiden, die auch wir erleiden. Also merkt ihr etwas, wie diese Drangsal, diese Ziffer 3, diese Glipsis, dieser Druck und das Unterbleiben siamesische Zwillinge sind, die man nicht trennen darf. Drum sagt der Johannes, ich bin teilhaftig dieser Trübsal. Ich bin aber auch teilhaftig des Unterbleibens. Und beides gehört zum Reich Gottes. Und beides weist mich als Bruder aus. Das ist sein Gedankengang, den er hier hat. Römer 8, 25 heißt, so wartet die Gläubiger auf den Herr Jesus, indem sie standhaft unten bleiben. Und Römer 15, Vers 4, die Stelle möchte ich wieder lesen, die spielt wieder eine Rolle, wo man das nämlich lernt. Das kann man lernen. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schrift den Hoffnung fassen. Also was sagt er? Wenn du unten drunter bist, wenn du unten durchgehen musst, dann nimm die Hoffnung, die dir die alttestamentliche Bibelstelle zeigt, wie Gott die alttestamentliche Heilige durchgebracht hat. Lies das Altes Testament, nochmals. Neues Testament, vor allem die Evangelien müssen wir lesen, dass man lernt, wie man unterbleibt. Und das Alte Testament müssen wir lesen, dass man lernt, wie man in diesem Ausharren von Gott durchgebracht wird. Also hier nochmal eine ganz klare Aussage, es ist ein Mittel zur Reife für die Gläubigen, aber wir müssen lernen am Alten Testament, wie man hier letztendlich unterbleibt. Das ist das Muster. 2. Korinther 6, Vers 4 ist klar, Paulus sagt, es gehört zum Dienst. Kolosser 1, Vers 11 sagt, es gehört dazu, absolut dazu, Trübsal plus Unterbleiben, dass der Gläubige innerlich stabil wird. Also nochmals, wenn wir uns der Trübsal entzieht und diesem Unterbleiben, werden wir nicht stabil werden. Johannes konnte das, er saß in Patmos, er hat die Trübsal kennengelernt und das Unterbleiben, darum blieb er stabil. Das heißt, wir müssen beides lernen. Und 1. Thessalonicher 1,3 zeigt, dass man so auch die Hoffnung lernt. So bleibt die Hoffnung im Herzen der Gläubigen. In 1. Timotheus 6,11 sagt Paulus, jage danach, nach diesen ganzen geistlichen Dingen, unter anderem auch. Und ich weiß, ihr wisst ja, was Jage heißt. Jage ist das altdeutsche Wort für Rasen. Man sagt mir manchmal noch, dass ich manchmal mit dem Auto rase. Wenn ich das jetzt übertrage, muss ich sagen, ja gut, also ich möchte nicht fürs Rasen reden, dass ich mich richtig verstehe. Aber man macht es nicht gerade langweilig oder gemütlich, sondern es ist ein bisschen ein gewisser Druck dahinter. Das ist gemeint. Paulus wiederum sagt, ich bin das Vorbild, das geistliche Vorbild. Jetzt kommt eigentlich eine Aussage, da wird es mir immer, je älter ich werde, wird es mir immer ein bisschen anders, die möchte ich lesen. Titus 2,2, da gibt es scheinbar eine Zielgruppe, die das besonders nötig haben, das zu lernen. Dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund, im Glauben, in der Liebe, in der Standhaftigkeit. Standhaftigkeit ist wieder unser Wort im Griechischen. Das heißt, scheinbar müssen vor allem die Älteren lernen, hier unten zu bleiben. Warum das so ist, ich verstehe es nicht, aber ist scheinbar so. Die Bibel sagt, vor allem die Älteren haben hier eine Gefahr, dass sie nicht resignieren. Dass sie lernen, unten zu bleiben, egal was kommt, auch im Alter. Und Hebräer 10, 36 zeigt nochmal, dass es auch um das Tun des Willens Gottes geht. Dass man so den Wille Gottes tut, so die Verheißung bekommt, so wirklich unterbleiben kann. Jakobus 1, das ganze Kapitel zeigt, dass man so wiederum diesen Reifeprozess erlebt. Jakobus 5 zeigt, dass es ein Musterbeispiel gibt. Das ist das Musterbeispiel, das man gar nicht so gern hat, nämlich der Hiob. Wenn ihr mal seht, wie der Hiob untergeblieben ist, dann muss ich sagen, er ist ja nicht so ganz glatt untergeblieben. Wenn er das mit dem Deckel vergleicht, mit dem Topf, wo man einen Deckel drauf tut, dann hat er den Deckel öfters weggeworfen. Hat ihn zurückgeworfen, weil er nämlich aufgestanden ist, nicht untergeblieben ist. Er hat ja rebelliert manchmal, dass es nicht mehr schön war. Das heißt, Hiob ist unser Musterbeispiel. Und trotzdem, trotz dieser Rebellion ist er untergeblieben. Das heißt, er hat sich immer wieder gefangen. Das heißt, es kann auch sein, dass ein Gläubiger lernen muss, in Intervallen unterzubleiben. Dass sein Charakter einfach bedingt, dass er versucht, sich zu wehren. Er muss dann lernen, intervallmäßig wieder hier unterzubleiben. Jetzt haben wir schon drei Dinge, die wir lesen müssen, wegen unterbleiben. Evangelie, Altes Testament und Hiob. Schau, drei Gründe, die zu lesen. Lehrbrief müsst ihr sowieso lesen, dass ihr wisst, was gilt. Aber jetzt habt ihr schon einen Grund, die drei ganz gezielt zu lesen. 2. Petrus 1 zeigt nochmal, dass es Stufe gibt. Jetzt kommt was Wichtiges, Offenbarung 2,2. Jetzt sind wir wieder in der Offenbarung. Ich kenne deine Werke, deine Arbeit, dein Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Das ist alles da, wunderbar. Aber er sagt hier, Vers 4, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und das ist eigentlich das Betrübliche. Wenn ich das so überlegt habe, habe ich gedacht, naja, du musst ja nur ausharren können, dann ist das Pakt. Aber die Bibel sagt, ausharren ist absolut lebensnotwendig und wichtig, dass man durchkommt, aber es ersetzt die erste Liebe, die persönliche Herzensbeziehung zum Herrn Jesus nicht. Das ist mal eine ganz klare Aussage. Luther hat einmal übersetzt, an einer Stelle, die ein bisschen gefährlich war, praktisch, Jesus liebhaben ist besser als alle anderen Dinge, hat er recht. Das heißt, die Liebe zum Herrn Jesus wird nicht ersetzt durch Untenbleiben. Die Leute in Philadelphia hatten in Offenbarung 3, Vers 10 zwar die richtige Haltung, indem sie untergeblieben sind, aber dazu muss kommen die Liebe zum Herrn Jesus. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und die hatte natürlich der Johannes, das sehen wir das nächste Mal, wenn es weitergeht. Offenbarung 13, Vers 10, wieder so ein Einschub, nach meiner Überzeugung zwar Nachdrückung, aber trotzdem als Grundsatz. Hier ist die Standhaftigkeit und der Glaube der Heiligen. Das sind dann die, die wieder wie im Alten Testament glauben, Nachdrückung. Das heißt, man braucht dieses Unterbleiben die ganze Zeit. Da hat man also gar keine Wahl. Das möchte ich nochmals betonen. Der Johannes hat es vor allem lernen müssen in Patmos, in der Verfolgung. Und der siamesische Zwilling zu Apostelgeschichte 14, 22, zu der Trübsal, die jeder Gläubige haben muss, ist 2. Timotheus 3, Vers 12. Die zwei gehören zusammen. Und zwar, ich lese nun mal vom der ganze Vers. Alle, die gottselig leben wollen, und zwar in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Jetzt erklärt der Vers 13, böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Und je schlimmer die Welt wird, je schlimmer wird für uns die Verfolgung kommen und je schlimmer wird die Trübsal sein. Das sind siamesische Zwillinge, man kann die nicht letztendlich trennen. Das heißt, wir müssen uns nochmal bewusst sein, Trübsal, Verfolgung und Unterbleiben, die drei Dinge gehören absolut zusammen. Ersetzt aber nicht die erste Liebe zum Herrn Jesus, sondern wir müssen als Brüder, als Schwestern, als Mitglieder des Leibes Christi, dem Herrn Jesus von ganzem Herzen dienen und lernen unterzubleiben, dann werden wir die Endzeit überleben. Und darum sagt er das, ich bin doch ein Mitgenosse. Und er zeigt uns hier auf Patmos ganz klar, er ist mit da drin. Das war keine Theorie, also nochmals, da hat kein Theoretiker geschrieben, sondern ein Praktiker, der das gerade erlebt hat, und zwar am eigenen Leib und nicht sehr einfach. Wobei der römische Kaiser wusste schon nie, was der morgen für eine Marotte hat, da konnte ich heute loben und eine Stunde später bin ich tot gewesen. Das war absolut normal. Das heißt, die waren nicht so berechenbar wie heute von den Gesetzen her. Wenn der auf der Verbannung war, wenn es dem Kaiser dumm gekommen ist, dann hat er geschwind einmal einen Befehl geschickt, dann ist einer gekommen, hat ihn umgebracht. Das war ruckzuck, so schnell konntest du gar nicht gucken. Das heißt, da war ihre dauernde Erwartung, es war wirklich eine Todeszelle in der Weise. Und im 2. Thessalonicher Brief, es war ja eine bedrängte neue Gemeinde, heißt es in Vers 4, zu Kapitel 1, sodass wir selbst uns eurer rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eurer Standhaftigkeit und Glaubenstreue in all euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Und da kommt jetzt die ganze Aussage, die wir heute Abend gemacht haben, kommt hier gebündelt. Standhaftigkeit ist unser Unterbleiben vom griechischen Wort her. Glaubenstreue ist das große Programm, das Gott gibt. Und dann in aller Verfolgungen, haben wir gerade gelesen, in allen Bedrängnissen und ertragen heißt wieder unterzubleiben. Das zu ertragen, da haben wir es geballt, wie es geballter in keiner anderen Bibelstelle vorkommt wie hier. Das heißt, da haben wir das ganze Programm der Endzeit. Ich möchte nochmal wiederholen. Das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu haben wir schon behandelt in Teil 1, wo ich jetzt nicht drauf eingehe. Ich möchte nochmal betonen. Ich möchte es nochmal lesen, dass uns klar ist, bevor wir es wiederholen. In Offenbarung 1, 9 sagt der Johannes, ich, Johannes, bin ein Bruder, bin ein Mitgenosse. Das heißt, ich habe es genauso wie ihr. Ich habe die kleine Trübsal mitgemacht, ihr werdet die große mitmachen. Ich habe Anteil an der Drangsal, an der Trübsal, ich werde unter Druck gehen und damit auch in die Verfolgung, aber ich gehöre auch zum Reich. Derzeit inwendige neu, zweite Stufe. Irgendwann sind wir in der vierten Stufe, dann haben wir ausgesorgt, dann passiert nichts mehr. Dazu gehört, dass ich Anteil habe am Ausharren Jesu Christi und wegen dem bin ich auf Patmos. Das heißt, ich bin in einer ganz konkreten Situation. Und das bedeutet für uns ganz praktisch, wir sind Brüder und Schwestern, wir sind blutsverwandt. Die wahren Gläubigen gehören zusammen. Und es ist absolut teuflisch, wenn der Teufel versucht, Gemeinde auseinander zu dividieren, wenn er versucht, Parteiungen zu bilden, wenn er versucht, Streit, Neid, Hader, Eifersucht aufkommen zu lassen in der Gemeinde. Warum will er das? Dass er die Schlagkraft der Gemeinde zerstört, ist klar, wenn ihr drin seid. Also müssen wir zusammenhalten, müssen uns zusammenreißen. Wir sind Mitgenossen, das heißt, es geht allen so. Das ist überhaupt kein Unterschied. Aber was ganz wichtig ist, wir sind nicht von dieser Welt, wir gehören zu diesem Reich, zu der zweiten Stufe, zu dem Reich, wo Christus inwendig in uns ist. Das heißt, man sieht es nicht. Wir gehören zusammen wegen dem Herr Jesus. Das ist ganz wichtig, dass man sich das bewusst macht, gerade drin seid. Es ist inwendig in uns. Irgendwann wird es sichtbar. Jetzt ist es noch unsichtbar. Es wird für uns persönlich erst realisiert bei der Entrückung und dann sichtbar werden für diese Welt beim tausendjährigen Reich. Was ganz wichtig ist, wir sind Fremdkörper in dieser Welt, darum werden wir Trübsal haben. Die Trübsal wird absolut da sein. Wir haben aber das Wort Gottes, wir haben das Zeugnis Jesu, wir haben alles, was wir brauchen, um zu überwinden. Und wir können wieder, Johannes, trotz aller Drangsal, trotz aller Verfolger, wenn wir unten bleiben, dem Herrn treu bleiben, wenn wir unterbleiben, die drei gehören zusammen, nochmal, Drangsal, Verfolgung und Unterbleiben gehört zusammen. Wir haben aber gesehen aus der Sendschreibe, dass die Liebe zum Jesus der entscheidende Faktor ist, der trotzdem da sein muss. So schrückt der Herr. Das ganze Ziel bei der Offenbarung ist, diese Herzensstellung bei uns herbeizuführen. Ist euch auch klar, was passiert? Wenn wir mit der Herzensstellung herangehen, dann werden wir keine Angst vor der Zukunft haben. Dann werden wir diese Offenbarung, wenn es an die prophetische Stelle geht, völlig anders lesen. Wisst ihr, die Lehre von der Vorentrückung, dass die Gemeinde entrückt wird, bevor irgendwas passiert, wisst ihr, wo die herkommt? So doch mir keiner weiß, man hat, dass das nur geistliche Gründe sind. Das ist doch genau die Leidenscheu des normalen Menschen. Mir wäre es doch auch hundertmal lieber, wenn die Entrückung wäre, bevor das Geringste passiert. Ich glaube, das ist jedem am liebsten. Müsst ihr einfach nüchtern sein. Wenn wir aber begreifen, dass Gott alles getan hat, dass er unser perfektes Programm will, bis der Johannes hier sagt, ich bin ein Mitgenosse, wie ihr, ich habe das auch alles. Und dass man so durchkommt, dann werden wir das akzeptieren in der Schrift, was über die Endzeit geschrieben wird, dass nämlich noch Kriege und Sache sein werden, dass wir unter Umständen ganz schön durch müssen, dann werden wir das akzeptieren, weil wir keine Angst mehr haben, weil wir wissen, dass wir es packen. Das ist Ziel unserer Offenbarung. Dass wir zugerüstet werden, egal, was kommt. Jetzt sage ich es einmal spöttisch, oder war es spöttisch, vielleicht ein bisschen spitzig, dass jeder von uns sein Patmos überlebt. Das ist entscheidend. Jeder wird sein Patmos-Kriege drin sein. Seine Insel, wo er drauf sitzt, was das bedeutet, das weiß ich nicht für jeden. Aber jeder wird sie kriegen. Wenn wir aber uns der Mitgenossenschaft des Johannes erinnern und sehen, wie er untergeblieben ist, wie er letztendlich Bedrängnis, Verfolgung, das alles ausgehalten hat, indem er untergeblieben ist und am Herr Jesus blieb, im Aufblick auf ihn, dann wissen wir, wie wir durchkommen, nämlich genau gleich. Und das ist Ziel der Offenbarung. Dass wir das lernen. Ich will nur mal betonen, es ist viel wichtiger, dass wir das lernen für die Endzeit, als dass wir lernen, ob jetzt, ich sage es mal vorsichtig, AIDS vielleicht schon ein Posaunengericht ist oder ein Siegelgericht oder ein Donnergericht, das ist alles wichtig, aber das Entscheidende ist, dass wir innerlich bereitet sind, sonst schnitzt uns das alles gar nichts. Und dazu dient unsere Offenbarung. Ich möchte nochmal beten zum Schluss. Herr Jesus, ich möchte einfach danken, dass du so treu bist, dass in deinem Wort alles geschrieben steht und dass du bereit bist, uns zuzurüsten, dass du aber auch bereit warst, die Himmel zu verlassen. Als hohe Priester wirklich zuerst das Kreuz zu gehen und alles zu erdulden, unten zu bleiben, auf dass wir wissen, wie es geht, dass wir wissen, es ist jemand da, der uns versteht, wenn wir selber unterbleiben müssen, wenn wir selber unterdurch müssen. Du hast es erlebt und dafür danke ich dir. Danke dir aber auch, dass du uns zurüstest, auch durch das Beispiel des Johannes, dass wir, wenn unser Patmos kommt, dass wir unterbleiben dürfen und dass wir dann letztendlich auch überleben werden. Du wirst schaffen, dass keiner von uns zuschande wird. Gib uns einfach Gnade. Gib uns auch ein tiefes Verständnis für die Offenbarung als Buch der Zurüstung und nicht nur als Buch der Neugier. Gib uns einfach Gnade, dass wir mit der richtigen Herzensstellung dir, dem Lamme, folgen, wohin du gehst. Dass wir nicht resignieren, sondern dass wir innerlich aufstehen und beginnen zu kämpfen. Dass wir selber sagen, wir sind Mitgenossen. Wir gehören einfach dazu, zu der Trübsal, zu der Verfolgung, aber auch zum Munterbleiben. Gib uns Gnade und dafür danke ich dir. Amen. Amen.